herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GFD Finanzkommunikation.
Ja, sehr geehrte Hedgeworkerinnen und Hedgeworker, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und auf YouTube Zuschauer und Zuschauerinnen. Mein Name ist Uwe Lill und wir kommen nach einer gewissen Zeit mit Hedgework Talk wieder. Es ist der 78. Hedgework Talk und ich freue mich sehr, dass es auch der Beginn einer Serie ist. Der eine oder andere wird es natürlich schon am Markt realisiert haben. European Long-Term Investment Funds, die LTIFs, sind momentan ein großes Thema. Und ich denke, dieses Thema kann man begleiten, Fragen stellen, tief reingehen, so dass auch wirklich Transparenz in die LTIF-Diskussion kommt. Ich muss ganz kurz ein paar Zahlen von mir geben. 2024 hat es 150 LTIFs schon in Europa gegeben von 74 verschiedenen Asset Managern. Und deutsche Anleger haben bislang in 26 LTIFs investiert. Davon sind die größten auch von der Commerzreal, von Aquila Capital, Union Investment, Liquid. Und Scope hat eine Studie gemacht mit dem mit Titel Der Knoten ist geplatzt. Der BAI hat geschrieben, der Knoten will noch nicht richtig platzen. Wir sehen also, es gibt hier eine Menge zu diskutieren. Ich habe zwei absolute Experten, Branchenexperten hier, die auch die kommende Serie mit betreuen werden und ihren Input geben werden. Ich darf vorstellen Christian Humlach von Aquila Capital und Suraj Kakar von Portagon. Und ich denke, am besten wird es sein, dass ihr zwei euch mal ganz kurz vorstellt und auch eure Beziehungen zu dem kommenden, schon großen, aber sicherlich noch sehr wachsenden LTIF-Markt. Wenn du netterweise anfängst, Christian.
Ja, immer gerne. Danke auch für die Einladung, Uwe. Ein großes, sehr spannendes Thema, das mich seit 5 Jahren bewegt. Ich habe aber auch 35 Jahre insgesamt schon in der Finanzbranche verweilt, sowohl bei Asset Managern wie auch 10 Jahre in der Privatkundenbetreuung. Insofern eine echte Ergänzung, etwas, was mir wahnsinnig Spaß macht und bin letztendlich hier auf dem Weg zu sagen, das ist eine Verbesserung für Risiko und Ertrag bei Investments ohne Börsenstimmung. Ich war nie ein großer Fan von illiquiden Anlagen, aber habe mich dessen jetzt sehr gewidmet, hier bei Aquila Capital aus ganz besonderem Anlass, weil Energieunabhängigkeit, Infrastruktur, Klimawandel mich sehr beschäftigt und hier ich die Möglichkeit habe, einen Zugang für Privatinvestoren zu guten Know-how, besonderen Anlagen zu ermöglichen, die in Aktien und Renten im klassischen Bereich einfach nicht möglich waren. Das ist das, was der LTIF liefert und freue mich, darüber zu sprechen.
Sehr schön. Suraj.
Ja, auch von meiner Seite vielen lieben Dank für die Einladung, dass ich dabei sein darf, auch als regelmäßiger Hedgework-Teilnehmer. Für mich ist das LTIF-Thema super spannend, weil wir als Portagon Abwicklungsdienstleister oder sogar eine Fondsplattform im illiquiden Markt waren bisher und wir mit dem LTIF das erste Mal ein Produkt haben, was zwar im Private Markets ist, aber in der Abwicklung trotzdem den liquiden Weg geht, also eine Depot-Einbuchung hat, über Clearstream abgewickelt werden kann etc. Das heißt, wir haben so ein Zwitter-Produkt und wir als spezialisierte Abwicklungsplattform für den Private Markets Bereich sehen da natürlich sehr viele Möglichkeiten, andere Produkte auch in den Bereich zu bringen. Wenn der LTIF das schafft, können natürlich auch andere Produkte diesen Weg gehen und da sind wir ganz vorne dabei, möchten den Markt mitgestalten und bieten hier gerade beim LTIF einen massiven USP und Mehrwert für die Teilnehmer der Wertschöpfungskette an.
Lasst mich mal mit einer leicht provokanten Frage beginnen, dann auch. Was ist denn so besonders an dem LTIF, dass wir jetzt quasi zusammen beschlossen haben, da muss man mal eine ganze Serie drüber machen? Also vielleicht fangen wir mal ganz von vorne an. Was ist denn ein LTIF? Was macht er denn und wo seht ihr das Potenzial da drin? Vielleicht, Christian, du von der Kapitalseite her, von der Konstruktionsseite her, mal deine Einschätzung.
Ja, das ist, was mich treibt, ist Diversifikation und ist die Mutter der Kapitalanlage und etwas, was erwiesenermaßen wichtig ist. Und Aktien und Anleihen im klassischen Bereich liefern das nicht mehr. Also muss ich gucken, wo sind alternative Investmentformen? Und da gibt es Überschriften von Kapital investieren wie die Reichen, was der LTIF jetzt ermöglicht. ist der LTIF das Wachstumspotenzial des ETFs beispielsweise? Welche Alternativen habe ich? Und eben, da muss ich immer die Relation sehen zum Mehrertrag. Das, was bringt es mir in meinem Portfolio? Was sind meine Investmentziele? Und da habe ich hier mit den LTIFs Zugang zu neuen Möglichkeiten. Viele Unternehmen gehen ja auch einfach nicht mehr an die Börse beispielsweise. Und ich würde aber gerne dort investieren. Und das ist jetzt in einer Möglichkeit mit dem LTIF gegeben, die trotzdem reguliert ist, die einen hohen Anlegerschutz mitbringt. Das ist Sinn und Zweck des Ganzen und damit eben auch für Privatanleger geeignet ist. Und das ist genau das, warum man den LTIF braucht, Investments zu tätigen, die man so in diese Einfachheit, vor allen Dingen auch in das Wertpapierdepot bislang nicht tätigen konnte. Und insofern, glaube ich, eine Riesen-Story, die wichtig ist, sich mit anzusehen in jedem Fall.
Ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Was ist denn drin in so einem LTIF, European Long-Term Investment Fund? Also da weiß ich als Anleger schon, aha, es geht um was Langfristiges. Aber in was investiere ich denn da?
Ja, ich nehme mal den Unterschied zwischen einer Immobilie, die jeder ja so kennt, das Direktinvestment, relativ teuer, relativ groß, da kann ich mich mit kleinen Beträgen ja nicht beteiligen und geschweige denn, dass ich jetzt mehrere habe, um Diversifikation betreiben zu können. Investmentfonds machen eigentlich genau das, dass ich eben hier das auf viele aufteilen kann. Und jetzt über im übertragenen Sinne, wenn ich heute über Brücken spreche, wenn ich heute über erneuerbare Energie, Windparks, Solarparks spreche, Großbatterien, ganz tolles Thema, das wir alle brauchen für die Energieunabhängigkeit. Ich glaube, der ein oder andere hat von Spanien gehört, zuletzt mit dem Blackout. Da ist echt viel Investitionspotenzial, dass ich eben aber so nicht heben kann und das aber auch nicht täglich kaufen, verkaufbar ist. Wie eine Immobilie kann ich auch einen Solarpark nicht jeden Tag kaufen, verkaufen. Also muss ich längerfristig investieren. Und diese Möglichkeiten haben die klassischen Investmentfonds bislang eigentlich nicht gegeben in diese weniger liquiden Investmentstrategien.
Suraj, du hast ja so ein bisschen einen anderen Blickwinkel von deinem Unternehmen hier, für das du arbeitest. Was hast du denn schon so gesehen? Also was gibt es da inhaltliche Unterschiede? Gibt es da mal einen LTIF, der eher in Brücken geht oder eher in Photovoltaik oder eher in dies? Also muss ich mir einen LTIF immer genau angucken? Was ist denn da drin?
Definitiv solltest du. Wir haben ja natürlich, wenn ich mit vielen Vertrieben auf dem Markt spreche, gibt es noch schlechte Erfahrungen aus dem Bereich geschlossenen Investments. Das heißt, sehr viele Vertriebe sind noch gebrandmarkt von der Zeit, als Privatmarktinvestitionen in Chess-Fonds oder Flugzeugfonds getätigt wurden, nur das halt nicht so gut lief. Jetzt versuchen natürlich viele Vertriebe zu sagen, okay, der LTIF ist das Gleiche, nur anders eingeschenkt, aber so ist es nicht. Tatsächlich hat sich die EU da sehr viele Gedanken darüber gemacht. Es gibt viele Parameter, den Endinvestor schützen. Wir haben jetzt mit dem LTIF 2.0 Regime natürlich sehr viele Anpassungen im Bereich der Liquidität, dass natürlich, wenn eine Evergreen-Struktur, also eine semi-liquide Struktur im Bereich LTIF angeboten wird, gewisse Liquiditätsparameter auch vorgehalten werden müssen. Im Gegensatz zu den klassischen AIFs, die es bisher in Deutschland gab, die wirklich geschlossen waren oder rein undiversifiziert waren, sondern wirklich in sehr, sehr wenige Assets das Geld hatten, wird der LTIF so aufgebaut oder zwingt den Asset Manager dazu, wirklich zu diversifizieren. Für mich in der Abwicklung natürlich umso wichtiger zu verstehen, was sind das für Parameter, wie kann ich dafür sorgen, dass diese Parameter bei jeder Order erfasst werden und dass jeder Endinvestor auch seine Widerrufsfrist einhalten kann, wie er es haben möchte, das heißt pünktlich auch widerrufen kann, dass er, wenn er auch einen Anteil zurückgeben möchte, dass alles ordentlich in der Frist abläuft, weil man muss sagen, der LTIF hat zwar eine bessere Regulierung als die Produkte bisher, allerdings hat er auch wenige Standards. Das heißt, jeder Asset Manager kann sich einen LTIF aktuell sehr, sehr frei bauen, nach Laufzeiten, Haltefristen, Kündigungsfristen und so weiter. Das heißt, da wird es ein bisschen komplexer für die Abwicklung, weil wir keine Standards haben, wie beim klassischen OIF beispielsweise.
Der Standard ist im Prinzip genau das Wichtigste, auch aus der Asset-Manager-Sicht. Ich habe zumindest ein Rahmenwerk, in was kann ich investieren, wie kann das umgesetzt werden, auch Verschuldungsgrad von so einem, von den Investments. Das schützt den Anleger, ist aber gleichzeitig auch ein Vehikel, deswegen European, das ich in Europa, in jedem einzelnen Land anbieten kann als Fonds. Das heißt, in Spanien kann der Fonds genauso investiert werden von einem Privatanleger wie in Deutschland, in Frankreich. Ich lege ihn einmal auf, unter den regulatorischen europäischen Bedingungen und kann ihn dann jedem Land anbieten. Das schafft mehr Volumen, schafft mehr Skalierbarkeit und damit auch mehr Diversifikation und auch geringere Kosten. Das sind essentielle Vorteile, die ich mit dem LTIF hier habe und die dann eben, so wie Suraj schon ausgeführt hat, umgesetzt werden können in der Praxis.
Eigentlich ist ja ein LTIF, sagen wir mal, das Produkt der Stunde. Wir alle lesen ja permanent in der Presse, die Brücke ist marode, die Schienennetze sind alt, was auch immer. Brauchen nicht mal auf neue Infrastrukturen gehen, wie Rechenzentren und. Ich meine, die alten Infrastrukturen, in anderen Abführungsstrichen, die brauchen ja schon immense Summen. Und wir alle wissen ja, dass die neu angetretene Bundesregierung hier auch immens investieren möchte. Und es ist aber klar, ohne die Beteiligung von privatem Kapital sind diese Summen immer noch zu klein, die staatlich sozusagen vorgesehen sind dafür. Ein Produkt der Stunde, jetzt die Frage an euch, zündet es denn oder zündet es noch nicht? Also kommt es schon beim Privatanleger auch an oder gibt es da irgendwo noch Hürden, die, sagen wir mal, in der Erklärung liegen oder was auch immer?
Da sollst du beginnen, Christian.
Ja, den Anlegerkontakt habe ich jetzt die letzten Jahre schon sehr intensiv auf verschiedenste Art. Das ist ja mit dem Grund, warum wir beide hier heute hier sind, weil wir ein großes Netzwerk haben und schon viel gehört haben dazu. Warum zündet das nicht? Du sprichst auch ein paar schöne Beispiele an. Der Deutsche ist klassischerweise eher interessiert an Infrastruktur, an diese essentiellen Investments, die sehr stetige Erträge auch liefern. Fast so wie bei einer Immobilie, wo ich monatlich meine Miete bekomme. Das ist das eine, aber eben in der früheren Zeit, so wie Suraj schon gesagt hat, gab es auch Dinge, die nicht so diversifiziert waren. Wenn ich dann nur ein Windrad habe, in dem ich investiert bin und das nicht, weil technisch nicht ordentlich funktioniert, von mir aus auch Strompreise nicht abgesichert sind und USW, also es sind ja andere Risiken, die ich hier habe im Vergleich zu der Börsenstimmung, die muss ich managen können und das ist Sache der Strategie, der Sache des Managers, die ich auswähle. In der Vergangenheit war das nicht notwendig. Da gab es die drei Aspekte. A, einen hohen Verschuldungsgrad in vielen Bereichen. Dann hatte ich sehr hohe Bonifikationen mit dabei, die zur Rendite nicht positiv beigetragen haben. Und dann war ich nicht entsprechend diversifiziert. Das sind die drei wesentlichen Dinge, die aber die letzten 10 Jahre deutlich von der Regulierungsbehörde aufgerüstet worden sind im Sinne des Anlegers. Und du hast vorhin auch etwas angesprochen, ein geschlossenes Produkt. Also natürlich, wenn ich in so etwas investiere langfristig, dann müsste ich theoretisch auch die nächsten 10 Jahre gebunden sein. Das macht für manche Anleger Sinn. Ich bin eher ein Fan von aktivem Management zum Beispiel und sage, nee, das muss ein offener Publikumsfonds sein, nämlich einer, wo permanent Geld rein kann, raus kann, wo auch der Fondsmanager vor allen Dingen auch die Möglichkeit hat, immer wieder sein Portfolio anzupassen. Ich habe keine Ahnung, wo in 10 Jahren die Technologie steht, was am besten ist zur Energiegewinnung, Großbatterien beispielsweise, die Netzinfrastruktur. Das sind Dinge, die müssen ausgebaut werden, aber die unterliegen auch einer technologischen Entwicklung. Wenn ich mich da heute festlege für die nächsten 10 Jahre, also ich würde es nur sehr schwer machen, außer ich kenne mich ganz genau aus, außer ich würde sagen, ich will genau das haben für die nächsten Jahre. Und das ist eine Frage des Know-hows und der Größe. Deswegen haben manche eben auch so auf der Beratungsebene ihre Probleme damit, die Produkte, die Fonds anzubieten, weil eben auch Erfahrungen aus anderen Zeiten da sind.
Das ist richtig. Du spielst natürlich auf eine Phase an, die so vor rund 15, 20 Jahren war, die wir im Bereich der Immobilienfonds der offenen gesehen hatten, die dann als Geldmarktersatz genommen wurden von professionellen Teilnehmern und damit, sagen wir mal, die Idee illiquide oder relativ illiquide Investmentstrukturen liquide zu machen, an die Grenzen der Belastbarkeit geführt haben. Ich sag's mal so. Aber ich denke, das ist beim LTIF 2.0 sind diese Erfahrungen ja eingeflossen regulatorisch. Und Suraj wird es sicherlich von der Abwicklungsseite sehen, dass jeder der Anbieter ein bisschen andere Bedingungen hat, Redemption, also rausgeben der Anteile, reinnehmen der Anteile, aber dass das ja genau durch diese Regulierungen abgefedert werden soll, dass solche Effekte entstehen können. Ich weiß nicht, Suraj, hast du da Erfahrungen schon die du gesehen hast, wie machen die Anbieter das, so dass der Vertrieb sagen kann, klar, du bist gebunden für 90 Tage, halbes Jahr, was weiß ich, wenn du raus willst, aber das kommt ja dir zugute, weil das sozusagen dann auch für eine Stabilisierung des Investments dient.
Ja, also grundsätzlich ist es so zu der Thematik, wieso zündet es nicht? Es ist halt immer die Erwartungshaltung. Also wenn ich natürlich 10 Milliarden im ersten Jahr erwarte, dann kann ich sagen, es zündet nicht. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, der deutsche LTIF-Markt ist schon fast 3 Milliarden groß. Das ist relativ schnell geschehen, wenn ich jetzt den Immobilien-AIF-Bereich vergleiche in Deutschland, dann ist der LTIF schon stark überholt. Das heißt, man muss natürlich immer in Relation setzen, was sind meine Erwartungen? Und womit bin ich zufrieden? Und manche Anbieter sind tatsächlich auch zufrieden mit der Entwicklung und sagen, okay, so war es erwartet. Von der Abwicklungsseite her ist es natürlich auch maßgeblich, passt die Abwicklung, dann kommen entsprechende Inflows auch. Wenn ich mir jetzt den Markt angucke von den knapp 3 Milliarden, den der deutsche LTIF-Markt gerade absetzt, ist natürlich fast die Hälfte Commerzbank, und die Commerzbank hat mit Aquila und Klimawest natürlich zwei Flaggschiffe da aufgesetzt, hat aber auch geguckt, dass die genau diese Parameter haben, die abwickelbar sind für die Commerzbank. Komplexere Produkte sind da aktuell nicht im Vertrieb, und das ist natürlich auch ein wichtiger Parameter für die Abwicklung, wenn ich weiß, dass die großen Depotbanken damit arbeiten können. Dann kann ich mir auch einen Vertrieb erhoffen. Wenn ich sage, okay, die großen Depotbanken werden damit Schwierigkeiten haben, dann hat der Vertrieb ja auch gar keinen Zugang, um das entsprechende Produkt abzusetzen. Und das ist natürlich etwas, was vor Vertriebslaunch geklärt werden sollte.
Das sind jetzt auch verschiedene Dinge, die sich so entwickeln aus dem Markt heraus. Ich meine, wenn wir darüber sprechen, warum ist es bislang noch nicht ganz so gelaufen. Natürlich, 3 Milliarden sind gut, vor allem, wenn ich jetzt auf die Beteiligungsseite schaue, die andere Richtung, die Suraj gerade angesprochen hat, dann sind die LTIFs, haben viel, viel mehr Geld eingesammelt, das auf diesem kleinen Niveau, obwohl sie kaum angeboten werden, obwohl der Kunde, wenn er in eine Bank reingeht, im seltensten Fall tatsächlich auch ein LTIF mal angeboten bekommt, selbst wenn es total Sinn macht. Und ich sage jetzt mal so, rein aus Diversifikationsgesichtspunkten, so zwischen 10% und 20% in diesen Long-Term Investments zu haben, in Private Equity, Private Debt oder Infrastruktur, das macht fast für jeden Sinn. Warum wird es nicht angeboten? Ja, weil kein Zugang da ist. Das ist wieder, also das ist so ein wenig Henne-Ei-Problem. Aber das schafft sich seinen Markt alleine schon deswegen, weil es sinnvoll ist und weil es sich hier dann auch entsprechend mit Dienstleistern in die richtige Richtung bewegt. Aber das liegt natürlich an allen, auch an der Aufklärung hier, dass man einfach mal sagt, ja, da passiert etwas, das geht. Geh zur Bank, frag nach, oder als Bankberater dann auch, kümmere dich darum, vielleicht für deinen Kunden etwas anzubieten, was er noch nicht hat, was er noch nicht kennt, wo du einen Mehrwert liefern kannst. Auch das, glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Die Fonds werden ja schon tendenziell eher angeboten vom Berater und nicht vom Kunden nachgefragt.
Absolut. Also Fakt ist, Uwe, dass auf jeden Fall jeder es auf dem Tisch hat, das Thema. Vielleicht sind auch Christian und ich ein bisschen schuld daran, aber jeder beschäftigt sich auf jeden Fall damit. Und bei den Großbanken wird es sich ändern, sobald die CIOs das auch in die Portfolioallokation mit aufnehmen, in die SAA mit aufnehmen, dann ist es ja sowieso Gesetz beim Berater. Ja, da muss der Berater das anbieten.
Das wäre für den ersten Podcast ein ideales Schlusswort. Aber ich habe noch eine letzte Frage, die auch ein bisschen zeitkritisch ist. Denn ihr beide seid ja auch die Initiatoren des LTIF Breakfasts, wo sich die Community trifft und auch genau das tut, was wichtig ist, für Transparenz sorgen in diesem jungen, wachsenden Markt, zu schauen, wo gibt es erklärungsbedürftige Dinge. Sie kontrovers diskutiert, so muss es sein. Und ihr habt ein ganz großen Event, der kommt jetzt am 1. Juli, das ist der Private Markets Summer Event. Sag da nochmal zwei Takte dazu, 4 gut besetzte Panels, die Private Markets diskutieren und sicherlich auch viel Raum für die Diskussion rund um LTIFs haben. Vielleicht, dass du da ganz einfach nochmal 2, 3 Punkte zu dem kommenden Event sagst.
Ja. Also im Grunde genommen haben wir zusammen vor über 3 Jahren das LTIF Breakfast ins Leben gerufen und hatten dann gesagt, dass wir im Sommer immer ein relativ großes Event dann auch machen als Abendveranstaltung, wo natürlich auch mehr Leute dann teilhaben können. Und die bisherigen Veranstaltungen waren immer rappelvoll. Das erste Mal war es mit Peter Brodeser von der DWS, das zweite Mal mit einer Panel-Diskussion über verschiedene Ebenen Und diesmal haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht, dass wir wirklich die Abwicklungs- oder die Wertschöpfung einer Fondsabwicklung durchgehen. Das heißt, wir fangen auf dem Event an mit einem Panel, der Asset Manager beinhaltet, die den Fonds am Ende auflegen. Es geht weiter zu der Settlement-Ebene. Dann haben wir ein Panel, der sich rein um das Thema Settlement kümmert. Da haben wir einen TA auf dem Panel. Wir haben die FFB als Depotbank dabei, den Jan Schipanek, den Vorstandsvorsitzenden oder Sprecher der Geschäftsführung. Wir haben den Leon von Portagon da auf dem Settlement. Und wir haben BBH als Transfer Agent da. Bei den Asset Managern haben wir auch Blackstone, Apollo, also die namhaften Player, Amundi, BNP, alle drauf. Und nach dem Settlement geht es weiter dann in Distribution, wo wir entsprechende Distributionspartner haben. Darunter dann zum Beispiel Thomas Soltau von Smart Broker als Broker-Part. Wir haben einen Vermögensverwalter da mit Frank Seidel von Amandea. Wir haben den Henrik Herr von Rothschild & Co. da als Head of Wealth Management und die Marlene Barth als Family Officerin von Haku Trust. Also auch hier ein Creme de la Creme des Panels. Und wir runden das Ganze dann ab mit dem Investoren-Panel, wo wir Investoren verschiedener Couleur haben. Darunter dann Kai Ostholthoff von W&W als institutioneller Investor. Wir haben den Herrn Dr. Wolfgang Baums als semi-professionellen Investor, auch weil er Bereichsvorstand bei Feri ist, ist er aber auch im Privaten ein sehr großer Fan von Private Markets und wird auch da rein investieren und auch darüber erzählen. Wir haben die Frau Dr. Katja Bär, sie ist Vorständin der Breuer Stiftung, allerdings auch Leiterin eines Multifamily Offices. Und zum Schluss haben wir noch den Alexander Stern von der LBBW als Investor im Rahmen eines Fund of Funds. Also wirklich sehr viele Speaker, die da Inhalte weitergeben werden. Und gutes Essen gibt es auch immer, oder Christian?
Oh, der Barbecue ist legendär und die Dachter. Insofern kann ich dem nur beipflichten. Ist sehr spannend und wir beide freuen uns sehr, dass auch eben das Anklang findet, was wir die letzten 3 Jahre gemacht haben. Ist schon Insider, würde ich aber trotzdem noch sagen, weil es schon so, wenn ich heute mit dem LTIF nicht schon bewandert bin, nicht schon Erfahrungen gemacht habe, dann ist das wahrscheinlich alles wie höhere Mathematik und die Einstein-Formel, wenn man da dabei ist. Aber das freut uns, dieser Austausch, dieses Netzwerk und eben auch zu sehen, wie das sukzessive wächst, an Know-how wächst und wir was dazu beitragen können.
Dann wünsche ich euch für euer Event wirklich ein Riesenerfolg und natürlich auch für alle weiteren Events, die ihr plant. Ich bedanke mich jetzt erstmal bei euch beiden für unseren ersten initialen Podcast zum Thema LTIF. Es werden uns bestimmt noch viele Spezialthemen einfallen, auch sicherlich mit nicht nur mit euch, sondern auch mit anderen Marktteilnehmern eben, um hier eine maximale Transparenz und eine fruchtbare Diskussion in die Thematik LTIFs zu bringen. Herzlichen Dank für eure Teilnahme und bis zum nächsten Mal dann. Danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bleiben Sie dran. Wir werden rund um das Thema LTIF zügig informieren und nehmen gern auch Ihre kritischen Kommentare entgegen und Ihre Wünsche, über was Sie gerne informiert werden möchten. Danke Ihnen.
Danke, Uwe.
Danke. Danke.